Matthias Clausen, 48 Jahre, gerade noch, mit einer halben Stelle Dozent an der Evangelischen Hochschule Tabor, mit einer weiteren halben Stelle Referent am Institut für Glaube und Wissenschaft, Vortragsredner und Buchautor, verheiratet, 3 Kinder zwischen 7 und 12 Jahren. Das beantwortet auch die Frage, was ich in meiner Freizeit tue. Und gerne hier in diesem Dokumentarfilm mit dabei.
Super. Ja, dann gehen wir gleich mit Medias in Res. Also, was ist Leid? Wie würdest du das definieren?
Da muss ich an einen Satz denken, den der amerikanische Philosoph Dallas Willard mal gesagt haben soll. Der wurde mal gefragt, was ist Wirklichkeit? Und er hat geantwortet, Wirklichkeit ist das, worauf du zählen kannst. Und dann hat ihn jemand gefragt, und was ist Schmerz? Und er sagte, Schmerz ist das, was passiert, wenn du auf die Wirklichkeit prallst. Mit anderen Worten, Schmerz und Leid gehören dazu, zum Leben unvermeidlich dazu. Und natürlich sind sie dennoch schmerzhaft. Wir stoßen an Grenzen, körperlich, seelisch. Wir erleben Schmerz unterschiedlichster Form. Wir erleben vor allem auch Enttäuschung über andere Menschen oder über uns selbst. Und wir erleben manchmal auch eine andere Form von Leid, die reicht tiefer. Die kann man metaphysisches Leid nennen. Also zum Beispiel das Leiden an der gefühlten Sinnlosigkeit des eigenen Lebens. Das sind so unterschiedliche Facetten von Leid.
Warum erfahren Menschen Leid? Hast du teilweise schon mitbeantwortet. Aber sonst ist irgendwie nochmal, warum erfahren
also, Menschen Leid? Warum einzelne Menschen Leid erfahren, das würde ich nicht wagen, erklären zu wollen. Das ist in aller Regel nicht zu erklären. Und da ist es fast taktlos, das zu versuchen. Aber warum Menschen allgemein Leid erfahren? Zum einen muss man sagen, es gehört zur Wirklichkeit, zum Ist-Zustand der Welt jetzt, dass wir Leid erfahren. Wir stoßen an Grenzen. Zum anderen ist es natürlich häufig schon grundsätzlich vermeidbares Leid. Wir leiden unter den Fehlern anderer Menschen zum Beispiel, unter den Fehlentscheidungen anderer, und andere leiden unter unseren Fehlentscheidungen. Das ist so ein Erklärungsansatz.
Und warum gibt es überhaupt Leid? Welche Ursachen hat es?
Manche vermuten, dass wenn man als Theologe, als Christ über diese Frage redet, dass man dann sehr schnell versucht, Leid irgendwie handhabbar zu machen und zu sagen, naja, von einer höheren Warte aus betrachtet, hat das schon seinen Sinn, das muss so sein. Aber das Erste, was wir im christlichen Glauben hören über die Frage, ist erstmal, nein, nein, du hast schon recht, dich über den Zustand der Welt zu beklagen. Die Welt, so wie sie jetzt ist, ist nicht so, wie Gott sie mal ursprünglich geschaffen hat. Gott hat die Welt ursprünglich gut geschaffen, und erst dadurch, dass Menschen angefangen haben, sich von Gott abzuwenden, ihre gottgeschenkte Freiheit zu benutzen, um sich von Gott auf Abstand zu bewegen, erst dadurch ist die Welt in Unordnung geraten, und eine Folge davon ist das, was man so ein heilloses Durcheinander nennt. Und deswegen natürlich empfinden wir viel Leid in dieser Welt, was gefühlt einfach nur sinnlos ist. Und wir haben Recht darin, uns darüber zu beklagen. Die Welt, so wie sie jetzt ist, ist noch nicht in Ordnung. Das ist ein wesentlicher Teil der Antwort.
Gut, dann können wir gleich zum zweiten Teil weitergehen. Kannst du das Theodizee-Problem erklären? Inwiefern widerlegt die Existenz von Leid die Existenz eines guten oder mächtigen Gottes?
Die klassische Form des Theodizee-Problems kann man so zusammenfassen: Gott gilt als gut, Gott gilt als allmächtig, und es gibt Leid. Entweder kann Gott das Leid nicht abschaffen, dann ist er nicht allmächtig, oder er will es nicht, dann ist er nicht gut. Soweit die klassische Formulierung, darüber könnte man viel diskutieren. Eins muss man allerdings vorneweg sagen, manche Menschen folgern jetzt aus dem Theodizee-Problem, also gibt es diesen Gott gar nicht. Und das halte ich für einen Fehlschluss. Und zwar gerade deswegen, weil im Theodizee-Problem mehr oder weniger selbstverständlich vorausgesetzt wird, Leid ist von Übel. Und wenn es einen Gott gäbe, dann hätte er die moralische Verpflichtung, Leid abzuschaffen. Das heißt im Grunde, man sagt, es ist Unrecht, dass Menschen unschuldig leiden. Und das stimmt auch, das stimme ich von Herzen zu. Es ist Unrecht. Sobald man aber von Recht und Unrecht spricht, muss man erklären, ob es irgendwo einen objektiven Standard gibt für Recht und Unrecht. Es muss etwas geben oder jemanden geben, der dafür einsteht, das ist nicht nur unsere private Erfindung. Das mit dem Recht und dem Unrecht. Wenn das nur unsere menschliche private Erfindung wäre, zwischen Recht und Unrecht zu unterscheiden, dann wäre die Klage über Unrecht nur eine Form von Geschmacksurteil. So ähnlich wie wenn man sagt, ich mag lieber Pizza Fungi als Pizza Spinat. Das ist jetzt ein bisschen banal, aber im Grunde wäre das die gleiche Art von Aussage. Mir gefällt es nicht, aber das meine ich nicht. Sondern ich sage, wenn Kinder verhungern, das ist Unrecht. Himmelschreiendes Unrecht, richtig. Das stimmt. Aber sobald ich von Recht und Unrecht rede, muss es etwas geben, das dafür einsteht, dass es etwas objektiv Gültiges. Es gibt eine objektiv gültige Unterscheidung zwischen Recht und Unrecht. Und diese Instanz, die das festlegt, muss oberhalb des Menschen stehen. Denn sonst wäre das immer nur noch eine menschliche Erfindung. Und das ist für mich gerade ein Hinweis auf Gott. Gerade die Schärfe, die Leidenschaft, mit der wir die Frage nach dem Leid stellen, zu Recht, ist für mich ein Hinweis auf die Existenz Gottes.
Ist das Theodizee-Argument logisch zwingend?
Auch die klassische Formulierung des Theodizee-Arguments ist nicht logisch zwingend. Das muss man ehrlicherweise sagen. Denn wenn es logisch zwingend sein wollte, müsste man ausschließen, dass es für Gott gute Gründe geben kann, Leid zeitweise zuzulassen. Also man müsste sagen, es ist logisch unmöglich, dass Gott gute Gründe haben kann, Leid zuzulassen. Und das kann man nicht zeigen, dass das logisch unmöglich ist. Und dazu ist in der Philosophie, in der Religionsphilosophie in den letzten 20, 30, 40 Jahren ganz viel geschrieben worden. Ganz spannende Ansätze findet man dabei. Erwin Plantinga, Richard Swinburne und anderen. Und das ist durchaus lesenswert und spannend. Man muss ehrlicherweise allerdings sagen, mir geht es jedenfalls so beim Lesen, ich bin davon fasziniert und es hilft mir auch. Aber zugleich vermute ich, Menschen, die persönlich von starkem Leiden betroffen sind, denen hilft das jetzt erstmal nicht, sondern denen kann das sehr abstrakt und auch ein bisschen weit weg vorkommen. Das ist auch nicht der Anspruch dieser Texte. Und deswegen glaube ich, dass wir als Christen beides vermitteln müssen. Wir brauchen Argumente und wir brauchen auch praktische Hilfen zum Umgang mit dem Leid, auch seelsorgliche Hilfen zum Umgang mit dem Leid. Deswegen reichen mir diese Versuche der Widerlegung des Theodizee-Problems nicht. Ich kann jeden verstehen, der sagt, ja, interessant, aber reicht mir nicht.
Da kommen wir logisch zur nächsten Frage. Wie kann man dann den christlichen Gott und die Existenz von Leiden zusammenbringen?
Die Schärfe, mit der Menschen die Frage nach dem Leid oft formulieren, ist für mich ja gerade ein Hinweis auf Gott, weil darin die Unterscheidung zwischen Recht und Unrecht steckt. Und darüber hinaus gibt es natürlich Antwortversuche, die in der Geschichte des christlichen Glaubens vor allem gegeben worden sind. Und da gibt es mehrere, die sind unterschiedlich hilfreich. Deswegen sage ich mal Versuche. Ich greife mal zwei heraus. Die finde ich so noch mit die besten. Ich gebe aber gleich zu, die sind nicht vollständig, eine vollständige Erklärung. Ein Antwortversuch lautet, Leid kann ein Weg zur Reife sein. Und ich vermute, dass wir das persönlich schon nachvollziehen können, wenn wir auf Menschen treffen, die in ihrem Leben noch gar keine Schwierigkeiten erlebt haben. Das sind vielleicht angenehme Menschen, aber vielleicht haben die noch nicht ganz so viel Tiefe. Und oder mal positiv gesagt, die Menschen, mit denen wir richtig gut sprechen können, bei denen wir sehr viel Verständnis und Empathie erleben, das sind häufig Menschen, die es in ihrem Leben nicht nur leicht hatten, die Schweres durchgemacht haben. Das hat ihre Persönlichkeit gerade vertieft. Also eine vollkommen schmerzfreie Welt wäre nicht unbedingt eine attraktive Welt, wo wir niemals mit Herausforderungen oder Grenzen zu tun hätten. Das ist schon ein Teil einer Antwort, allerdings eben nur ein Teil, denn es gibt natürlich Formen von Leid, an denen man nicht reift, sondern an denen Menschen zerbrechen, wo man beim besten Willen nicht sehen kann, was das jetzt noch in einem Menschen bewirken soll. Ein zweiter Antwortversuch, der mir noch ein bisschen besser gefällt, lautet Leid als Preis menschlicher Freiheit. Als Christ glaube ich, dass Gott den Menschen ursprünglich frei geschaffen hat, als freies Gegenüber, als jemanden, mit dem er eine Beziehung haben kann. Eine Beziehung kann man nur mit jemandem haben, der die Freiheit hat, sich mir zuzuwenden oder von mir abzuwenden, auch die Freiheit zu scheitern. Und die Bibel erzählt davon, dass der Mensch genau das gemacht hat, nämlich gescheitert ist, sich von Gott abgewandt hat. Und für mich ist das gerade ein Bild vom Menschen, das sehr plausibel ist, das sehr gut zu meiner Wahrnehmung der Geschichte der Menschheit passt, dass der Mensch nämlich immer beides ist, gut, ursprünglich gut geschaffen, zu Höchstleistung in der Lage und in sich gebrochen, in der Lage schrecklich zu scheitern. Das ist für mich gerade ein sehr realistisches Bild vom Menschen. Und dieses Scheitern muss auch Konsequenzen haben, denn sonst wäre es keine echte Freiheit. Nur eine Freiheit, die Konsequenzen hat, bei denen man Auswirkungen merkt, ist eine echte Freiheit. Und das erklärt ziemlich viel von dem Leid, das wir einander zufügen, das wir auch uns selbst zufügen. Aber es erklärt natürlich nicht alles. Es erklärt zum Beispiel nicht, warum wir häufig unter den Fehlern anderer leiden müssen. Oder auch ganz andere Formen von Leid, die nicht augenscheinlich von Menschen verursacht sind, werden damit nicht erklärt. Deswegen reicht mir das nicht. Deswegen würde ich noch einen Schritt weitergehen und würde sagen, was ist das eigentlich für ein Gott, an den wir als Christen glauben? Wir glauben an einen Gott, der selbst leidet, der selbst gelitten hat, der in Jesus Christus Mensch geworden ist, der menschliches Leben von innen kennengelernt hat mit allen Grenzerfahrungen, der sogar durch den Tod hindurchgegangen ist, am Kreuz qualvoll gestorben ist, nicht im Tod geblieben ist, aber durch den Tod hindurchgegangen ist. Das beantwortet nicht die Frage nach dem Leid, aber es verändert die Art und Weise, wie wir fragen. Wir sprechen über das Leid nicht mit einem Gott, der irgendwie weit weg und distanziert wäre und den wir erst informieren müssten, sondern wir reden mit einem Gott, der mit jedem leidenden Menschen viel stärker mitleidet, als wir es können. Wie gesagt, das ist keine Antwort, aber es verändert die Art und Weise, wie wir fragen. Welche Rolle spielt der Tod von Jesus am Kreuz? Gott ist in Jesus einer von uns geworden, er leidet mit uns mit, er geht sogar bis in den Tod, durch den Tod hindurch, nicht nur scheinbar, sondern tatsächlich. Und mehr noch, er nimmt dabei auch unsere ganze menschliche Kaputtheit auf sich. Das, was in der Bibel Sünde genannt wird, das Scheitern, die Schuld, die Dunkelheit des menschlichen Lebens, nimmt er auf sich, trägt das alles stellvertretend für uns. Das heißt, er beseitigt damit letztlich auch die ursprüngliche Ursache dafür, warum wir Menschen einander Leid zufügen, warum wir uns Leid zufügen, und er räumt den Weg zu Gott, zu sich selbst frei. Welche Rolle spielt die körperliche Auferstehung von Jesus dabei? Ein Gott, der nur mitleidet, ohne etwas an unserem Leiden zu ändern, der würde uns bei allem Trost ja letztlich nicht helfen. Deswegen ist es schon wichtig, dass wir als Christen sagen, Jesus ist nicht im Tod geblieben, er ist durch den Tod hindurchgegangen, auferstanden von den Toten. Er ist damit der Garant dafür, dass der Tod nicht das letzte Wort hat, auch in unserem Leben nicht das letzte Wort hat. Auf den letzten Seiten der Bibel wird ja beschrieben, dass Gott eines Tages einen neuen Himmel, eine neue Erde schaffen wird, das Leid, auch den Tod abschaffen wird. Und die Garantie dafür, dass er das kann und auch wirklich tun wird, ist, dass Jesus das schon in der Auferstehung vorgemacht hat. Er ist sozusagen der Prototyp der Auferstehung. Und deswegen ist auch so wichtig, dass das wirklich passiert ist. Das ist nicht nur eine schöne Geschichte, die irgendwie hilfreich und inspirierend ist, sondern die Texte des Neuen Testamentes sind einhellig darin, dass da wirklich etwas passiert ist, historisch etwas geschehen ist. Und wir können das durchaus aus der historischen Entfernung noch nachvollziehen. Es gibt Indizien dafür, dass damals wirklich etwas Außergewöhnliches passiert ist. Das ist wichtig.
Dann gehen wir da gleich weiter. Als rational denkender Mensch, warum kann ich da an die Auferstehung eines Toten glauben?
Kann man als rational denkender Mensch an die Auferstehung von Jesus glauben? Ja, kann man. Es gibt eine Reihe von historischen Indizien, die dafür sprechen. Und da kann ich leider nur ein paar Highlights nennen aus Zeitgründen. Ich beschränke mich mal auf zwei. Ein kleines Detail, das manchmal übersehen wird in den Texten, die von der Auffindung des leeren Grabes berichten. Die berichten davon, dass die ersten Zeugen am leeren Grab Frauen waren. Das ist aus heutiger Sicht nicht weiter erstaunlich, aus damaliger Sicht schon, weil damals in dieser Zeit, in dieser Kultur, das Zeugnis von Frauen vor Gericht keine Geltung hatte. Das tut mir persönlich auch leid, das war aber damals so. Das heißt aber umgekehrt, wir können sehr sicher sein, dass diese Texte glaubwürdig überliefert worden sind, weil sie ein Detail enthalten, was aus damaliger Sicht ihre Glaubwürdigkeit unterminiert hat, was sie eher unglaubwürdig hat erscheinen lassen. Es wurde aber so weitergegeben, weil es eben so passiert ist. Das ist ein Zeichen dafür, dass wir den Texten glauben können. Es gibt noch weitere Details in den Texten, die aus damaliger Sicht ungünstig erschienen sein mussten, die trotzdem drin geblieben sind. Zum Beispiel, dass die Führungsfiguren der ersten Gemeinden, das waren ja genau die Leute, die diese Texte überliefert haben, dass die rund um Kreuz und Auferstehung richtig schlecht wegkommen. Also Petrus und so, die haben alle Jesus in der entscheidenden Sekunde im Stich gelassen. Nur die Frauen sind übrig geblieben. Das waren die einzigen, die Jesus noch beigestanden haben, ganz bis zum Schluss. Und die Führungsfiguren sind alle verschwunden und geflohen. Sehr unrühmlich. Und das sind genau die Leute, die diese Texte überliefert haben. Hätten sie die Angewohnheit gehabt, das so ein bisschen zu schönen und zu glätten, dann hätten sie wahrscheinlich auch das sofort geglättet. Ein zweites Indiz für die Glaubwürdigkeit der Auferstehung ist, dass diese Vorstellung, dass ein einzelner Anwärter auf den Messiasposten, und als der wurde Jesus ja gehandelt, dass der jetzt schon von den Toten aufersteht. Diese Vorstellung war damals fremd. Die gab es in dieser Form im Frühjudentum gar nicht. Im Frühjudentum gab es die Vorstellung, dass Gott am Ende der Zeiten alle Menschen auferwecken wird, zum Gericht und oder zur Erlösung. Aber es gab auch die Vorstellung, dass einzelne Knechte Gottes irgendwie vorzeitig in den Himmel entrückt werden. Das gab es auch. Aber dass einer auferweckt wird, körperlich auferweckt wird und anfassbar wieder auftaucht, aber nicht einfach nur in dieses Leben zurückkehrt, sondern in ein neues Leben eintritt, diese Vorstellung gab es nicht. Das heißt, wenn die Jünger irgendwas halluziniert hätten oder sich eingeredet hätten, das hätte es gar nicht in ihrem Repertoire an Vorstellungen gegeben. Darauf hätten sie gar nicht kommen können. Das heißt, es muss irgendwas Außergewöhnliches passiert sein, was diese Vorstellung erst hat entstehen lassen. Und das kann man mit psychologischen Theorien nicht erklären. Dazu sind zu viele unterschiedliche Dinge gleichzeitig passiert, die zum Teil auch unabhängig voneinander passiert sind. Das sind mal so zwei Indizien, die Frauen am Grab und die völlig anderen Erwartungen, die man damals hatte. Macht Leid Sinn? Fragezeichen. Ich würde spontan sagen, nein, oft macht Leid keinen Sinn. Wir leben in einer Welt, die noch weit weg davon ist, wie Gott sich die Welt eigentlich vorgestellt hat. Und deswegen haben wir alles Recht darin, uns über den Zustand dieser Welt zu beklagen. Und wir werden häufig Formen von Leid erleben, bei denen wir nichts Sinnvolles erkennen können. Die müssen wir uns auch nicht schönreden. Ich habe jedes Verständnis dafür, für jeden, der daran erstmal verzweifelt. Leid macht oft keinen Sinn, aber Gott macht Sinn, das glaube ich schon. Und Gott macht Sinn nicht so, dass er sofort alles Leiden abstellt, aber dass er uns zeigt, nicht das Leid hat das letzte Wort, aber Gott hat das letzte Wort. Gott ist stärker als unser Leid. Er ist sogar in der Lage, auch in dieser Welt uns manchmal zu zeigen, er kann aus dem Leid etwas machen. Das sage ich in aller Vorsicht, weil ich ja wie gesagt jemand bin, der nicht viel schweres Leiden hat erleben müssen. Ich kenne aber Menschen, denen es anders gegangen ist und die das von sich sagen. In dieser krassen Situation schweren Leidens habe ich dennoch erlebt, das ist für Gott kein Hindernis, dennoch mit meinem Leben etwas Sinnvolles anzufangen. Das kann ich nicht von außen jemandem sagen, so musst du das empfinden, aber wenn jemand das von sich selber sagt, dann will ich das achten und respektieren. Und dennoch ist das Erste, was ich sagen würde, nein, nicht das Leid macht Sinn und ich darf mich über die gefühlte Sinnlosigkeit von Leiden beklagen. Die Bibel ist voll von solchen Klagen. Nicht das Leid macht Sinn, aber Gott macht Sinn. Und daran halte ich fest.